Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Wie sieht die Welt in 2030 oder 40 aus? Keiner traut sich zu sagen, wie will ich sie in 3 Jahren haben? Dann muss man arbeiten. Aber man kann sagen, wie erwarte ich sie in 2030 oder 40? Und dann sage ich als Antwort immer bei den Zeitschriften, das kommt drauf an, was ich will. Ja, dann sagen sie, sag einfach, wenn keiner was will, was dann rauskommt. Ja, und dann schreiben sie in den Blogs, das ist aber düster. Ja, das ist nicht okay. Das ist ja nur eine Prognose für die, dass man nichts tut. Jetzt müssen wir doch aber mal was wollen. Es kommt daran an, wollen zu wollen und nicht müssen zu müssen.
Ja, und ich will jetzt nochmal über die Republika reden lassen, über die Media Convention und über den European Newspaper Congress. Das war der Mathematiker Gunter Dück auf der 10. Republika in dieser Woche. Mein Lieblingsvortrag, der auch auf YouTube unter re-publika.de nachsehbar ist. Er spricht über Cargo-Kulte, also Vorgänge, die zwar genau beobachtet werden, aber in ihrer Kausalität total fehlinterpretiert werden. Da ich aber gar nicht auf der Republika war, auch nicht auf der Media Convention am selben Schauplatz, sondern eben beim ENC, dem European Newspaper Congress, gibt uns Vera Linz noch einmal die Basics, das Wichtigste in einem Abschlussbericht. Habe ich dich richtig interpretiert?
Richtig, ja. Ich dachte, du fragst mich jetzt, was mein Lieblingsvortrag war.
Ja, das war jetzt die, also ich wollte die, du hast mir das sozusagen sprichwörtlich und direkt aus dem Mund genommen. Was war dein Lieblingsvortrag?
Ja, es ist schwer zu sagen, weil es gab so wahnsinnig viele Vorträge und ich habe natürlich nur ein paar davon erlebt. Aber den ich erlebt habe, den ich am besten fand, war der von Markus Beckedahl. Gar nicht mal, weil es jetzt inhaltlich so wahnsinnig viel Neues brachte, aber er war so emotional. Er sprach das erste Mal auf der großen Bühne und war halt total emotional und forderte auf zum Kampf um ein offenes Netz. Und er sagt, der Kulturkampf, der wird noch Generationen dauern. Wir sind also noch nicht am Ende angelangt. Und das hat mich echt überzeugt. Das war total mitreißend.
Umso erstaunlicher, weil er ja schon jetzt seit 9 Jahren, 2007 war die erste, also er ist ja der Mitgründer der Republika und hat immer noch so viel Power, dass es dich begeistert.
Ja, und er hat vor allem das erste Mal die 10. Republika ist das erste Mal auf dem großen Hauptsaal, auf der großen Hauptbühne gesprochen. Also,
ja. Ja. Da werden wir sicherlich was von dir hören, nehme ich mal an, sonst hätte ich mich jetzt gewundert, hättest du das so groß angefeatured. Aber natürlich alles wie immer.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Sie hören Radio 1, das ist nicht nur das Berlinale Radio regelmäßig, sondern auch das Republika Radio, so kann man es sagen. Auch im Medienmagazin darf dieses wichtige Ereignis nicht einfach so ignoriert werden. Zum 10. Mal fand nämlich die Republika in diesem Jahr statt, gestartet, wie schon gesagt, 2007. Aber damals allerdings als so ganz kleine, gemütliche Bloggerkonferenz. Kalkscheune war der Hauptspielplatz. Sie waren eins angetreten, die Blogger, die wichtigsten Herausforderungen der Digitalisierung ins öffentliche Bewusstsein zu bringen. Jetzt 9 Jahre und 10 Konferenzen später haben sich viele Blogger professionalisiert. Das Internet ist in der Mitte der Gesellschaft quasi angekommen und über Digitales wird täglich diskutiert. Die Republika selbst ist zu einer riesigen Konferenz mit rund 8000 Teilnehmern in diesem Jahr geworden. Sie ist Europas größte Digitalkonferenz und wie schon gesagt, meine Kollegin Vera Linz hat sich 3 Tage nun inzwischen, ich habe gehört, die war sogar einen kleinen Tick länger, weil es dann noch so Nebenveranstaltungen gab, durchs Gedränge gekämpft.
Es gab noch die Performation, das genau. Ist so eine Anschlussveranstaltung, gehört offiziell nicht zur Republika, ist aber von der Republika mit befördert sozusagen. Also so ein Anhängsel.
Ist denn die Republika noch Avantgarde oder schon im Mainstream angekommen? Das haben sich ja auch viele gefragt. Ich frage mich das auch ehrlich gesagt. Weil ich muss ehrlich sagen, mir reicht dann immer so punktuell reinzugehen in die Vorträge und dann wieder rauszugehen und nicht selbst im Gewühl da zu sein.
Aber weil sie so groß ist dieses Jahr und vielleicht auch weil es die 10. ist, das hattest du ja damals auch schon berichtet, als so die erste Vorstellung des Programms stattfand in der Station, haben sich viele im Vorfeld gefragt, ja, ist es jetzt Mainstream, Gesellschaftskonferenz, brauchen wir die überhaupt noch, macht es überhaupt noch Sinn? Ich habe das erstmal die Teilnehmer gefragt, ich habe mich da so ein bisschen umgehört und gefragt, wie sie das sehen.
Sie hat sich auf keinen Fall totgelaufen im Jahr 10, es wird seichter werden, was grundsätzlich nicht schlecht ist. Aber eben, welchen Anspruch hat die Republika? Da muss die Republika aufpassen, dass sie nicht zu seicht wird und diese nerdy Themen weiterhin drin hat. Ich bin sehr gespannt, was wir die nächsten 3 Tage hören.
Also ambivalente Gefühle bei diesem Fan, den ich, also wie man es gehört hat, ganz am Anfang gefragt habe, aber dennoch positiv gestimmt, würde ich jetzt mal so interpretieren. Auch der Blogger und Unternehmensberater Tobias Schwarz findet, dass die Republika, auch wenn sie gewachsen ist, noch immer was Besonderes ist. Und er meint, vor allem wegen ihrer einzigartigen Geschichte.
Viele Konferenzen, muss ich sagen, gefallen mir inzwischen besser. Republika hat ein bisschen an Schärfe verloren. Hat aber, ich glaube, genau das Richtige getan, ist gewachsen, hat sich anderen Bevölkerungsschichten geöffnet. Aber ich finde es gut, Internet ist einfach das Gesellschaftsthema, es ist überall. Das heißt, das Alleinstellungsmerkmal ist die Unschärfe, aber auch die Geschichte einfach.
Ja, und ich würde nun mal sagen, es ist beides. Es ist immer noch eine Digitalkonferenz für Nerds. Also man hat natürlich den Verschlüsselungsworkshop oder den Crashkurs zur Blockchain oder ähnliches. Und daneben ging es aber eben um alles, was sich irgendwie mit dem Digitalen verbinden lässt oder übrigens auch nicht. Also um Mode, Gesundheit, Lifestyle, Inklusion, Urheberrecht, Kinderbücher, Kunst und gutes Essen. Und was für mich ein bleibender Eindruck war, ist, je nachdem, wie man gefragt hat, hat man ganz unterschiedliche Eindrücke erhalten. Die einen fanden schon, das ist eine Konferenz mit gesellschaftlicher Relevanz. Andere fanden, da sind zu viele Unternehmen, Google und Microsoft, die waren ja auch da. Und weil diese Veranstaltung eben so riesig ist, kriegt man kein einheitliches Bild, weil es eben immer davon abhing, wo jemand sich gerade rumgetrieben hat.
Sascha Lobo war nach einem Jahr Pause wieder da und er hat so irgendwie das Gefühl, der Bums ist rausgegangen aus der Blogger-Szene. Die ist ja, wie gesagt, schon 2007 gestartet worden und er zelebriert eigentlich jedes Mal in seinen Reden oder auch in seinen Artikeln Leute, das Internet ist kaputt, wir müssen jetzt aber wirklich mal uns zusammenreißen, wenn ihr es nicht macht, trotzdem, ja, war immer so sein Schlagwort, trotzdem, kann man sich auch nochmal auf YouTube angucken, aber irgendwie findet sich denn von dem ursprünglichen Anspruch etwas noch wieder oder ist das alles so eine Selbstreflexionsshow?
Ich finde schon, also Sascha Lobo sagt ja, wenn ich mich recht erinnere, wir brauchen jetzt nicht eine digitale Utopie, sondern eine Gesellschaftsutopie, irgendwie sowas in der Richtung ist ja auch völlig richtig und ich finde, da ist schon noch ein Kern geblieben, da kommen wir zu dem berühmten Markus Beckedahl, über den wir eingangs ja schon sprachen, weil es geht der Republika schon immer auch noch ums große politische Ganze, also um ein offenes Netz und eine offene Gesellschaft und zumindest bei Beckedahl ist der Enthusiasmus unten gebrochen, also das hat er bewiesen, das hat mich echt auch überrascht. Auf der Hauptbühne vor überfülltem Saal hat er nochmal die wichtigsten netzpolitischen Themen der letzten Jahre aufgezählt, also Leistungsschutzrecht, Netzsperren, ACTA, Vorratsdatenspeicherung und einiges mehr und dann hat er eben die Massen aufgefordert, sich zu bewegen.
Wir dürfen nicht aufgeben. Wie gestalten wir eine digitale Gesellschaft? Das wird noch eine Mammutaufgabe für die gesamte nächste Generation sein. Wir befinden uns immer noch in einem Kulturkampf, der ewig dauern wird. Mittlerweile haben wir zumindest Glück, Teile der Gesellschaft glauben nicht mehr daran, dass das Internet weggeht, wie es noch bei der ersten Republika der Fall war. Aber wir haben das offene Netz schätzen und lieben gelernt. Wir müssen es verteidigen, weil eine offene Gesellschaft braucht ein offenes Netz.
Also die Ruckrede sozusagen.
Ja, wirklich. Also ich war beeindruckt. Wenn man ihn kennt, er ist ja doch eher so ein ruhiger Mensch.
Ja, geradezu auch schüchtern. Ne?
Aber ja, fand ich gut.
Aber bewegt sich jetzt was? Hast du was mitbekommen? Ging der Ruck durch den Saal?
Naja, es gab zumindest jede Menge netzpolitische Themen. Also es ging zum Beispiel um digitalen Kolonialismus durch große Player wie Facebook, die die Kommunikation im Netz sehr stark vorbestimmen. Es ging um Überwachung. Also der Schriftsteller Tom Hillenbrand zum Beispiel, der hat einen Vortrag gehalten unter dem Titel 1649 statt 1984 des Königs NSA und da hat er gezeigt, dass es schon im 17. Jahrhundert systematische Überwachung gegeben hat, da ging das nämlich los und er hat eben mal so ein bisschen erzählt, wie sich das alles wiederholt.
Es scheint bei den Herrschenden einfach ein dringendes Bedürfnis immer zu geben, ihre Untertanen zu überwachen und auszuspähen und häufig scheint es aber auch so zu sein, dass sie das langfristig nicht rettet, also selbst die genauen Informationen konnten die französischen Könige oder auch den österreichischen Kaiser nicht retten. Was ja nicht heißt, dass es total egal ist. Natürlich liegt da eine lange Periode zwischen, wo unschuldige Menschen verdächtigt und ausgespitzelt werden.
Ja, jetzt stelle ich es nochmal richtig, nicht, dass jemand verwirrt ist. 1648 statt 1984 hieß der Vortrag von Tom Hillenbrand und er meint, die Geburtsstunde der systematischen Überwachung war der 30. Januar 1649, aber 48 ging es halt also schon los, weil da die Rebellion anwuchs. Und an diesem 30. Januar 1649, da ist nämlich Karl der erste König von England einer Rebellion zum Opfer gefallen. Er wurde geköpft und damals, meint er, hätten Herrscher auf dem gesamten Kontinent beschlossen, dass sie ihre Untertanen Bauern besser kontrollieren mussten. Und Hillenbrand hat dann sehr schön aufgezeigt, wie man dabei vorgegangen ist. Also man hat die Postkontrolle eingeführt zum Beispiel und da wurden schwarze Kabinette an den wichtigen Postämtern geschaffen, wo man auf Anordnung Briefe heimlich öffnen konnte, wo es eben alle möglichen Siegel auch gab, damit man hinterher wieder ordentlich zumachen konnte und das niemand mitbekommen hat. Und diese schwarzen Kabinette nannte er die Datencenter des Barocks. Und die Frage, die sich natürlich jetzt stellt, ist, was kann man aus der Geschichte lernen?
Ich glaube, wir können zum einen lernen, dass die Mächtigen immer versuchen werden, Sachen über die Bürger herauszufinden, dass sie dabei auch im Zweifelsfall Recht und Gesetz nicht einhalten und dass sie immer maßloser werden. Also diese Überwachungsregime, auch in der Vergangenheit, wurden immer größer und es wurden immer mehr Briefe abgefangen. Also das ist so eine Gier nach Informationen und die wächst immer weiter.
Ja, gab es dann auch Visionen auf der Republika? Gibt es eine neue Counterculture statt Kuscheln mit dem Mainstream?
Ja, es gibt die Vision, darüber sprachen wir schon, weiter für ein offenes Netz zu kämpfen. Eine neue.
Na gut, das ist ja keine Vision.
Das ist schon auch eine Vision. Also das verändert
sich ja ständig. Ja, das offene Netz ist das. Ja, ja, okay, gut, das bleibt eine Vision.
Genau. Und eine neue Gegenkultur, die war nicht in Sicht, aber es gab den Ruf danach. Eine Diskussion gab es darüber. Ich fand einen Vortrag sehr interessant, den Mareike Föcking, sie ist Professorin für Fotografie an der Hochschule Düsseldorf, gehalten hat zur Frage, wie könnte eine neue Gegenkultur aussehen? Und sie kritisiert, dass die Bedingungen im Netz, wie wir kommunizieren, heute von Unternehmen diktiert werden, dass die Gesellschaft immer geschlossener wird, ungerechter wird, Teilhabe eingeschränkt wird. Ganz im Gegensatz zu den Visionen, die ja mit dem Internet verbunden sind. Und da fordert sie ein neues Denken. Und was ich am interessantesten fand eigentlich war, dass sie einen Blick zurückgeworfen hat. Sie fragt sich nämlich, ob in der Hippie-Kultur der 60er, 70er Jahre, die ja den Anspruch hatte, das Bewusstsein zu erweitern und auch herrschende Machtstrukturen zu verändern, worauf ja auch die Idee von einem freien und offenen Internet basiert, ob diese Hippie-Kultur wirklich so revolutionär war.
Wenn man sich dann mehr damit beschäftigt, stellt man fest, das war vielleicht alles gar nicht so total cool und Hippie und alle waren vielleicht gar nicht so gleich, sondern es gab genauso Hierarchien und vielleicht war das auch noch gar nicht so gleichberechtigt zwischen Mann und Frau. Also die Frauen haben dann doch gekocht und gewebt und die Männer haben die intellektuellen Gespräche geführt. Und das müsste man ja auch nochmal hinterfragen, ob das wirklich schon so total zukunftsweisend war oder ob das eigentlich gar nicht der Fall ist. Ne? Ob das wirklich schon so frei und neu war oder ob das eigentlich nur vielleicht manchmal auch andere Kleider waren oder andere Haare, die die Leute hatten. Also wie weit war das wirklich schon ein neues Mindset?
Tja, das wäre mal ein spannendes Thema, vielleicht auf der nächsten Republika oder für einen Kaffeeplausch, Jörg, oder auf einer anderen Digitalkonferenz.
Ja, die andere Digitalkonferenz war die Media Convention, dazu gleich mehr. Kack mal da, Fucker, auf Radio 1. Ihrem Republika-Radio und auch Ihrem Media-Convention-Radio, denn die Media-Convention, sie fand sozusagen untergeschlüpft zum dritten Mal nun statt in der Station Berlin. Media-Convention, das ist der internationale Medienkongress in der Hauptstadtregion mit einem breiten Themenspektrum. Es ging um Gaming, um Geoblocking, um Hacking, um Content-Marketing und auch Webvideo und vieles andere mehr. Was hast du dir rausgesucht?
Ich habe zwei Themen mitgebracht. Einmal das Thema Netzneutralität, ein medienpolitischer Dauerbrenner, wo man eigentlich denkt, möchte, da ist ja eigentlich alles gesagt, weil die Netzneutralität wurde ja nun beschlossen vom EU-Parlament im Oktober, allerdings mit jeder Menge Schlupflöcher, also weil nicht so richtig ausdefiniert ist, was die Ausnahmen für die Netzneutralität sind. Und viele hatten also das Gefühl, das war's jetzt, aber dem ist nicht so. Barbara von Schwewig, Rechtsprofessorin an der Stanford Law School, hatte ihren Vortrag auf der Media Convention überschrieben mit dem Titel »Ist die Netzneutralität in Europa noch zu retten?« Und ich habe sie hinterher gefragt, welchen Spielraum es da eigentlich noch gibt.
Die wenigsten wissen, dass es jetzt noch mal die Möglichkeit gibt, die Netzneutralität zu retten. Und zwar hat die Netzneutralitätsverordnung den europäischen Regulierungsbehörden die Aufgabe gegeben, bis zum 30. August Leitlinien zu erarbeiten, die für eine einheitliche Umsetzung der Netzneutralitätsregeln sorgen sollen. Und da besteht die Möglichkeit, in diesen Leitlinien die offenen Fragen zu klären.
Ja, und die offenen Fragen bestehen eben darin, dass es eben Ausnahmen von der Netzneutralität gibt im Gesetz, die aber nicht klar ausformuliert sind. Und die Regulierungsbehörden in Deutschland, also die Bundesnetzagentur, müssen das nun konkretisieren. Und jeder Bürger kann jetzt an einer öffentlichen Konsultation teilnehmen, die im Juni startet. Auf der Website savetheinternet.eu findet man auch Werkzeuge, die einem helfen, eben Kommentare dann dazu zu verfassen.
Da werden die Draft-Guidelines veröffentlicht und dann hat die Öffentlichkeit 6 Wochen Zeit, Kommentare einzureichen. Und da denken halt die meisten Leute, ach, das ist ja ein förmliches Verfahren, da kann ich als normaler Mensch doch nicht teilnehmen. Und das ist eben ein Fehler, so zu denken. Denn zum Beispiel in den USA, mehr als 4 Millionen Menschen haben da an der öffentlichen Konsultation zum Thema Netzneutralität teilgenommen. Und das hat ganz massiv die Regulierungsbehörde dort dann auch beeinflusst, zu sehen, wie wichtig die Bevölkerung und die verschiedenen Wirtschaftsbereiche Netzneutralität finden.
Denn man muss es nochmal sagen, das offene Netz ist bedroht, wenn es keine Netzneutralität gibt, weil eben dann Leute, Firmen, Unternehmen, die mehr Geld zahlen, eben schneller ihre Inhalte durchleiten können.
Und dann nehme ich gleich mal den Spirit von der Republika noch mit rein und sage, nehmt eure Mitsprachemöglichkeit wahr mit öffentlichen Konsultationen. Um Beteiligung geht es, glaube ich, auch beim zweiten Thema, das du von der Media Convention mitgebracht hast, Stichwort junges Angebot. Angebot von ARD und ZDF. Und zwar, welches Stichwort?
Zweites Stichwort ist VIGO.
VIGO.
Das ist eine Abkürzung, ein Akronym.
Wie ich von meiner Intendantin gelernt habe, ist das What's is going on, die Abkürzung.
Danke, da hätte ich jetzt passen müssen. Aber gut, dass du so gut informiert bist, neben mir auch.
Ich höre meiner Intendantin zu, wenn sie spricht.
Ja, also der Jungkanal von ARD und ZDF war natürlich auch ein Thema auf der Media Convention. Ganz logisch, er soll ja im Oktober starten. Und die Frage ist natürlich, mit welchem Content, womit kann man die Jugend erreichen? Und ein Projekt, das die Produktion innovativer Videoinhalte für eine junge Zielgruppe fördern soll, ist eben VIGO, ein Gemeinschaftsprojekt von RBB und dem Medienbord Berlin-Brandenburg. 150.000 Euro sind da im Topf und man will, dass junge Leute für den Jugendkanal Stoffe entwickeln, vor allen Dingen serielle Stoffe produzieren und die besten Ideen werden prämiert und sollen dann auch natürlich auf Sendung gehen. Das sollen Inhalte vor allem für mobile Devices sein, sagte mir Helge Jürgens, der Geschäftsführer des Medienboards Berlin-Brandenburg.
Man will eben diese neuen Medien, die auch benutzt werden, in die Mitte rücken. Die Verweildauer ist relativ unterschiedlich, aber ich weiß, dass bei YouTube die Verweildauer unter 10 Minuten liegt, also zwischen 5 und 10 Minuten, ist so das, was man sich anguckt. Und sie wollen vor allen Dingen qualitativ Serielles haben. Das heißt, es wird sich erstmal, denke ich mal, in diesem Sendeschema abspielen, 5 bis 10 Minuten, aber durchaus wöchentlich oder täglich, also etwas Serielles, was ein wiederkehrendes Seherlebnis verspricht.
Verstehe ich das richtig? Ist das Teil der Strategie zu sagen, wir suchen junge Menschen, die das Programm selbst füllen, weil eben junge Menschen heute selbst zum Medienproduzenten werden können und auch ja schon gelegentlich sind Medienproduzenten?
Also ich würde es mal so interpretieren, also selbst füllen natürlich nicht ausschließlich, aber teilweise schon. Ich glaube, das macht auch Sinn, weil die jungen Leute, wie du schon sagst, vieles selber machen, weil sie selber am besten wissen, was sie wollen und was ihre Freunde wollen. Und das ist sicher Teil der Strategie. Hören wir nochmal dazu Helge Jürgens.
Der Jugendkanal ist eine Möglichkeit, eben die 14- bis 29-Jährigen anzusprechen. Das heißt nicht, dass nicht auch Ältere natürlich zuschauen können. Aber hier geht es darum, dass wir diese Leute fördern, um eben dort ihre kreativen Ideen einzubringen. Und das sind dann nun mal die Formate, die auf YouTube laufen, das sind die Formate, die vielleicht auf Facebook laufen, das sind die Ideen, die die jungen Leute haben auf ihren Plattformen, die dann der Jugendkanal sublizenziert. Ich glaube, er hat 45 Millionen Euro insgesamt zur Verfügung, um eben dort genau zu investieren, um eben diese jungen Zuschauer auch wieder für diese beiden Sendergruppen zu gewinnen.
Ich muss nochmal nachfragen, also 150.000 Euro sind jetzt nicht für die, die dieses Jugendangebot verwalten, sondern für die, die in dem Fall als Programmelement dann.
Genau, ich erkläre es nochmal ganz kurz. Es gibt 2 Drittel zahlt der RBB, 1 Drittel zahlt das Medienboard. Man reicht eben seine Vorschläge ein, muss da auch noch nicht viel produzieren, kann, aber es reicht auch, wenn man die Ideen ausformuliert. Und dann wird einmal im Juni und einmal im September eine unabhängige Jury, das heißt unabhängig, also aus dem RBB und dem Medienboard sitzen da Leute drin. Diese Jury wird entscheiden und dann kriegt man Geld, maximal 30.000 Euro für eine Bewerbung und damit kann man dann eben das, was man sich da ausgedacht hat, produzieren. Und das soll dann eben auch ausgespielt werden auf dem Jugendkanal.
Ich schätze, ohne dass ich es nochmal nachgeprüft habe, man kann es nochmal auf der Website nachlesen, junges Angebot von ARD und ZDF.de.
Also auf jeden Fall kann man es auf der Medienboard-Seite nachlesen, da war ich und ich habe ja noch ein Interview mit ihm gemacht, ein längeres. Ich weiß nicht, wenn du magst, kannst du es gern mit in deinen Podcast stellen.
Ja, und zwar in den Podcast-Bonus-Track. Vielen Dank, Vera Linz.
Bitte.
Radio 1 Medienmagazin.